Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema Die Macht der Stille. Nach der Predigt singt seine Frau Anni Malgo das Lied Mache mich stille, das Herr ist mein Flehen. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Stille. Ich möchte dazu einige Abschnitte lesen aus dem ersten Buch der Könige, wo wir zuerst vom Feuer lesen, dann vom Wasser und dann von der Stille. 1. Könige 18, Vers 36. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz danach bekehrest. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Vers 43. Und Elias sprach zu deinem Diener: Geh hinauf und schau zu mir zu. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Geh wieder hin, siebenmal. Und beim siebenten Mal sprach er: Siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Er sprach: Geh hinauf und sage Ahab, spanne an und fahr hinab, dass dich der Regen nicht ergreife. Und ehe man zusah, ward der Himmel schwarz von Wolken und Wind und kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr und zog gen Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er kötterte seinen Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam gen Jezreel. Das war das Wasser. Nun die Stille. Kapitel 19, Vers 11. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt auf dem Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Und nach dem Winde kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Bis so weit das Wort Gottes. Es sind also hier drei Elemente, die hervorgehoben werden müssen. Das ist zuerst das Feuer vom Himmel. Das geschah in eine wunderbare Weise. Während den ganz Israel zusah auf dem Berge Karmel. Es war eine Legitimation von Gottes wegen für den Knecht Gottes Elia, Aber diese Legitimation wurde wirksam an dem ganzen Volk Israel. Das ganze Volk war schuldig. Elia hatte ihnen gepredigt, wie lange hinken die auf beide Seiten. Er hat ihnen für die Wahl gestellt. Er hat den ganzen Götzendienst entlarvt. Die 400 Baalpriester standen beschämt da, denn ihren Gott antwortete nicht. Er hatte dann als Repräsentant des ganzen Volkes den Altar wieder aufgerichtet, der zerbrochen war, das Brandopfer zugerichtet, Wasser darauf gießen lassen und dann betete er sein kurzes Gebet. Antworte du, Herr, mir vom Himmel, damit das Volk erkenne, dass du Gott bist und ich, dein Knecht, so alles nach deinem Wort getan habe. Und da plötzlich fiel das Feuer vom Himmel. Und von diesem Feuer wurde nur das Brandopfer und die Steine und das Wasser verzehrt. Das Volk nicht. Denn es war ein Stellvertreter da. Das Feuer, das richtende Feuer, hätte das ganze Volk verzehren müssen. Aber es war ein Brandopfer da. Von diesem Feuer des Gerichtes bekam das Volk Israel eine ganz neue Richtung. Ihre Aufmerksamkeit, ihre Herzen wurden schockartig auf eine neue Richtung eingestellt, auf dem lebendigen Gott selbst. Es war ein Feuer, ein richtendes Feuer der Erweckung. Und durch dieses selbe Werkzeug, der Prophet Elia, kam dann das Wasser. Es hatte 3 Jahre nicht geregnet, alles war dürr, alles war ausgetrocknet. Aber Elia bat sein Haupt zwischen seine Knie und betete und betete und betete und sandte seinen Knabe aus, er solle übers Meer schauen. Und beim 7. Mal sieht er ein Wölklein wie eines Mannes Hand und es kam ein ganz großen Regen. Segenströmen flossen herab. Spätregen, Erweckung. Währenddem nun das Feuer das ganze Volk ergriff, sodass sie ausriefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ergriff das Wasser, das ganze Land kam voller Regen. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Und dann, als drittens, kommt die Stille. Wenn die Bibel von Stille redet, meine Freunde, dann spricht sie nicht von einer Stille, die wir meinen, im Urlaub, in den Wäldern, in den Bergen, in der Natur. Da müssten wir sagen, wir können je länger, je weniger Stille finden, denn überall ist Lärm heute. Wenn die Bibel von Stille spricht, dann meint sie die innere Stille, der ein Mensch bekommt, wenn er Friede mit Gott hat. Friede mit dem ewigen Gott durch Jesus Christus. Und der Prophet Elia, der so machtvoll gebraucht wurde für Feuer und Wasser, erlebt jetzt einen Zusammenbruch. Warum? Ich weiß nicht, ob Sie das Geheimnis vom Leben Elias kennen, das Geheimnis seiner Vollmacht. Elia tat nie etwas, es sei denn, das Wort des Herrn kam zu ihm. Immer lesen wir wieder von dem Propheten Elia, und das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach. Und dann heißt es nachher, und Elia tat nach dem Wort des Herrn. Deswegen hat es immer funktioniert. Und Gott hat ihn legitimiert. Aber nach diesem gewaltigen Sieg, nach diesem spektakulären Feuer vom Himmel, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die Hunderttausende haben es gerufen. Und Regenströme auf dem Gebet des Elias hing. Die Ströme, die das ganze Land durchdrängten. Hat Elia nicht mehr gewartet auf das Wort des Herrn. Sondern es heißt merkwürdigerweise im letzten Vers von 1. Könige 18, und die Hand des Herrn kam über Elia und er götterte seine Lände und er lief vor Ahab hin, bis er kam, Ken Jezreel. Nicht das Wort des Herrn, die Hand des Herrn. Das bedeutet die auf Elia liegende Vollmacht war spürbar und daraufhin handelte er. Er wartete nicht mehr auf dem Wort des Herrn und er lief in eigener Kraft vor Ahab hin. Und wenn wir nicht mehr die Grundlage des Wortes haben, dann können wir Feuer erfahren haben, dann können wir Wasser der Erweckung erfahren haben, aber dann schwindet alles, dann gibt es einen Zusammenbruch. Denn dann können wir nicht mehr abstellen aufs Wort. Und wenn wir nicht mehr abstellen können aufs Wort Gottes allein, dann beginnen wir abzustellen auf was? Wenn wir nicht mehr rechnen können mit dem unsichtbaren Gott, dann rechnen wir mit dem, was wir sehen. Man sieht auch einen gewaltigen Unterschied jetzt zwischen den Elia von 1. Königin 18 und den Elia von 1. Königin 19. Der Elia von 1. Königin 18 ist furchtlos. Er fürchtet sich vor keinem Menschen, auch nicht vor dem König Ahab, der ihm nach dem Leben trachtete. Er stand furchtlos vor ihm. Er sagte so wahrhaftig, als der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Und er hatte so eine Vollmacht, dass er Kraft dieses Wortes Gottes, das in ihm war, das ganze Volk Israel nach dem Karmel befahl. Hunderttausende kamen, inklusive Ahab. Und in 1. Königin 19 ist es das pure Gegenteil. Was ist mit dem Mann geschehen? Nur eine Frau bedrohte ihn und er flüchtete. Das steht doch nicht wahr in 1. Könige 19, Vers 2, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen diese Zeit deiner Seele tue, wie diese Seele einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen. Was sah denn Elia? Sah er den Herrn? Nein. Hört er das Wort? Nein. Er sah und hörte die drohende Stimme der gottlosen Königin Isabel und er brach zusammen. Wir würden heute sagen, Nervenzusammenbruch. Er floh um seines Lebens willen. Es sind viele Fliehende in unseren Tagen, auch unter den Kindern Gottes, die Feuer vom Himmel erlebt haben, die Segenströmen erfahren haben und die heute dann niederliegen und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Am liebsten möchte ich sterben. Ja, so weit war Elia gekommen. Er flüchtet und dann kommt er in die Wüste, nicht wahr? Eine Tagereise in Vers 4 von 1. Könige 19. Und er kam hinein und er setzte sich unter einem Bacholder und bat, dass seine Seele stirbe. Und er sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Aber er wird aufgeweckt von dem Engel des Herrn. In Vers 5, stehe auf und iss. Vers 6, und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Das ist ganz typisch. Die resignierenden Gläubigen, die zusammengebrochen sind in ihre innere Verbindung mit dem Herrn, weil sie auf Sichtbare abgestellt haben, weil sie auf Kraftgefühl hingehandelt haben, die lassen sich gerne wieder erbauen. Sie essen und trinken von dem, was der Herr ihnen darbietet, aber nachher gehen sie heim und legen sich wieder schlafen. Das ist das Gefährliche in diesen Tagen. Und ihr lässt euch gerne ernähren heute, diese zwei Tage, nicht wahr? Und ihr nehmt das Wort wieder in euch auf und ihr tut es genießen und ihr esset und ihr trinket und dann geht ihr heim und dann legt ihr euch wieder schlafen. Wisst ihr, das ist mein Bangen in diesen Tagen, dass nicht ein neues Feuer vom Himmel kommen kann und nicht neue Wasserströmen von oben. Das steht doch hier, bitte. Lies es doch mal aufmerksam. Und er sah, Vers 6, 1. Könige 19, sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und das ist die ständige Wiederholung bei Kindern Gottes. Sie lassen sich wieder ernähren, nicht wahr? Aber sie sind geistliche Babys. Ein Baby nimmt man auf. Man legt es trocken. Man gibt es in eine Flasche. Und man legt es wieder schlafen. Und so sind die Babychristen von heute, die zwar in früheren Zeiten das erlebt haben, dass der Herr sie wunderbar begegnet hat, da hat sie wunderbar gebraucht, wie Elia, Feuer vom Himmel, Regenströme vom Himmel, oh, wie standst du in der ersten Liebe, wie hat Gott dich gebraucht für anderen, aber da begannst du dich auf deinem eigenen Kraftgefühl zu verlassen. Und hast nicht mehr gewartet auf das Wort des Herrn, die Menschenfurcht beschlicht dich, und jetzt bist du nur noch einer, der immer auftankt. Der so in Tagungen kommt. Aber wenn dann der Alltag wieder kommt, dann schläfst du. Aber das lässt der Herr nicht zu. Der Engel des Herrn rüttelt ihn und gibt ihm einen Rippenstoß. Vers 7, und der Engel des Herrn kam zum anderen Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du Elia, der du sterben willst, der du am Ende bist, Elia, der du nicht mehr magst, Elia, der du nur weiter schlafen willst. Elia, du hast einen großen Weg vor dir. Und wir wissen nachher, was für einen neuen, wunderbaren neuen Auftrag der Herr ihm dann gab. Er musste Könige salben. Er musste einen neuen Prophet einsetzen. Und er stand auf, Vers 8. Und er aß und trank und er ging durch Kraft derselbe Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Jetzt schau mal, wieder diesen gewaltigen Unterschied. Erst isst er und trinkt und schläft. Dann wird er wieder gehorsam und isst und trinkt und geht durch die Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte. Ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt esst und trinkt vom Worte Gottes, dann will der Herr euch so erfüllen mit seiner Kraft, dass ihr 40 Tage und 40 Nächte gehen könnt. Das bedeutet, dass ihr in der Lage seid, nachher in der Wüste des Alltags dem Herrn entgegenzueilen bis zum Berge Horeb. Habt ihr verstanden? Essen und trinken, nicht um zu schlafen, sondern um vorwärts zu gehen. Nachdem er diesen langen Weg gegangen ist, begegnet ihm der Herr. Erst hat der Herr das Volk begegnet durch Elia, Feuer vom Himmel. Dann begegnet der Herr das ganze Land mittels des Gebetes Elia durch den Regen. Jetzt aber begegnet der Herr dem Elia selbst. Stille. Elia ist nicht mehr im Zentrum des Willens Gottes. Ein Mann von Gott gebraucht. Aber der Herr muss zu ihm sagen am Berge Horeb, in Vers 10, am Schluss, was machst du hier, Elia? Elia, du bist nicht mehr am richtigen Ort. Und dann kommt's heraus. Und dann bricht's heraus aus Elia. Ich. Da kommt die ganze Enttäuschung und Erbitterung. Und Resignation, Vers 10. Er sprach, ich habe geeifert um den Herrn, dem Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und seht, dann zeigt der Herr, wie er seinen müden Knecht begegnet. Er sagt zu ihm, Vers 11, geh heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss, die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Oh, dachte Elia, da ist er drin. Das habe ich ja erlebt. Der Herr aber war nicht im Winde. Und nach dem Winde kam ein Erdbeben. Oh, denkt Elia, wunderbare Manifestation der Allmacht Gottes. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Vers 12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Jawohl, das habe ich auch erlebt. Feuer von oben. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und nun möchte ich Folgendes erwähnen. Seht ihr, diese Stille lässt Elia Gott erkennen. Denn es heißt dann in Vers 13, da das Elia hörte, verhüllte er seinen Antlitz mit seinem Mantel und er ging heraus und trat in die Tür der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Ist es nicht so, dass wenn wir endlich durch den inneren Zusammenbruch stille geworden sind, dann haben wir das getan, was der Psalmist ruft, im Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und da musste Elia, auf diesem Punkt musste er wieder zurückgeführt werden. Nicht diese Isebel, diese mächtige Königin, nicht diese Bedrohung war vorherrschend. Der Herr wollte ihm in der Stille begegnen, nicht in spektakulären Dingen, nicht durch Armeen, nicht durch Kraft, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, sanftes, stilles Sausen. Der Geist Gottes brüllt nicht, der Geist Gottes flüstert, das sanfte Wehen des Geistes. Und wer erkennt, dass der Herr Gott ist, man kann das alles theoretisch so schnell bejahen, nicht wahr? Großer Gott, wir loben dich. Und doch nicht zur Stille kommen, nicht wahr? Und weiter rennen, bis man einen Herzinfarkt hat. Und keine Zeit habe, ich habe keine Zeit, bis man dann eben merkt, dass der Herr keine Zeit mehr hat. Zu spät. Seht ihr, das war die Macht Abrahams, dass er vor dem König von Sodom, der ihm so materielle Vorteile angeboten hat, sagen konnte, nein, nein, ich nehme kein Schuhbändel von dir, auf das du nicht sagst, du hast Abraham recht gemacht, ich hebe meine Hände auf. Zu wem? Ich will es euch vorlesen, 1. Mose 14, Vers 21. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte dir. Wunderbar, das war also ein sehr interessantes Angebot. Die Güter, die ganze Beute. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hände auf, zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Seht ihr, dieser Abraham hat eine höhere Erkenntnis als die meisten von uns. Wir erkennen die finanziellen Vorteile, die wirtschaftlichen Vorteile. Dein ganzes Leben wird absorbiert. Bitte, Entschuldigung, wenn ich es so offen sage, von Wirtschaftswunder. Die meisten Leute sind dick und fett geworden. Die meisten Leute gehen schnell zugrunde am vielen Essen. Und ich glaube, sagen zu können, wie mehr wir den Herrn, unseren Gott, erkennen in der Stille, desto unwichtiger wird das Unwichtige. Und desto wesentlicher wird er. Dann drehen wir nicht mehr unsere Gedankenwelt. Wie kann ich mehr haben? Wie kann ich mehr zusammenkratzen? Dann hungern und dürsten wir nach dem lebendigen Gott, wie ein Hirsch nach frischem Wasser schreit. Ich meine, dieser Elia, er muss ja viel gehört haben auf dem Berg Karmel, was die Leute alles gerufen und geschrien haben, die 100.000 Israelis. Ja, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Oder sie haben protestiert, als Elia die Baalpriester verspottete. Aber jetzt ist er ganz allein. Er ist ganz allein mit dem Herrn und er kann jetzt in stille Worten vernehmen. Prediger 9, Vers 17. Der weise Worten in stille vernommen sind besser, denn der Herren schreien unter der Narren. Meine Freunde, wenn wir dazu durchdringen, dass wir mitten in dem Lärm innerlich so stille werden, so klar kommen mit dem lebendigen Gott durch das Blut Jesu, dass er zu dir reden kann in deiner Seele hinein, dann werden Wunder der Wiederherstellung in deinem Leben geschehen. Dann öffnet der Herr ganz neue Perspektive. Habt ihr noch nie gelesen, was diesbezüglich in Jesaja 55 steht? Vers 2. Warum zählet ihr Geld, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu. Es ist also etwas Besseres, als sich in die Arbeit stürzen und davon zugrunde gerichtet zu werden. Es ist etwas Besseres als Brot essen, nicht wahr? Mehr als das Wort Gottes. Nein, es ist etwas viel Höheres, etwas viel Herrlicheres. Höret mir doch zu. Esset das Gute, so wie eure Seelen am Fetten ihre Lust haben. Nicht eure Leiber am Fetten ihre Lust haben, sondern eure Seele wird am Fetten ihre Lust haben. Neiget eure Ohren, Herr, kommet her zu mir. Höret, so wird eure Seele leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe, die gewisse Gnade Davids. Seht ihr, die Quelle bohren wir nicht an, weil wir nicht stille werden. Und darum müssen wir immer mehr sehen, immer mehr Zerstreuung haben. Wir müssen immer mehr essen, wir müssen immer mehr trinken, wir müssen immer mehr schönere Häuser haben. Es muss uns immer besser gehen und es geht uns immer schlechter. Ist der Wohlstand nicht ein Fluch? Ich bin die Zahl vergessen. Schweiz ist ja, die kleine Schweiz ist ja auch ein Land im Wohlstand. Wie viele tausende Menschen sich da pro Jahr das Leben nehmen? Wenn man isst, Brot isst, wovon man nicht satt wird. Sie sitzen hier heute Morgen, nicht wahr? Und du hast ja alles, meine, ja, Phänomen, nicht wahr, wie das Deutschland, das geteilte Deutschland wieder hochgekommen ist. Du hast ja alles, was dein Herz gelüstet, du kannst ja nicht besser haben. Und es geht dir schlechter als im letzten Weltkrieg. Seid doch ehrlich, du bist heute unglücklicher. Und ich höre den Herrn klagen, wenn ich mein Ohr gegen die Bibel lege und ich höre ihm sagen durch den Prophet Jeremia, mein Volk begeht eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quellen verlassen sie und hauen sich hier und da löcherige Brunnen, die durch kein Wasser halten. Das ist eure Armut. Ihr sagt, wir sind reich und satt und bedürft nichts. Und ihr wisst nicht, dass ihr seid jämmerlich arm, blind und bloß. Das ist der Fluch vom Wirtschaftswunder, das wir nicht mehr hören. Aber das Jesaja 55 will, wenn wir umkehren, wenn wir umschalten, wenn wir die obere Quelle anzapfen. Und wenn wir anstatt der untere Quelle, die obere Quellen, wenn wir da den Anschluss finden, esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Elia lebte wieder auf, der Herr sprach mit ihm. Er riss den Schleier der Resignation von seinen Augen weg und eröffnete ihm ein ganz neues Feld. Geh nach Jehu und so weiter, nach Hazael, nach Elisa. Und er musste neue Könige und neue Propheten einsetzen. Das ist ja Jesaja 55 auch. Wenn man einmal gehört hat, dann kann der Herr die Grenzen erweitern. Dann heißt es in Vers 5 von Jesaja 55, Vers 5, siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Das Mission, das Weltmission. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und des Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. Ich bin überzeugt, dass vielen unter uns, Jungen und Älteren, den Missionsruf des Herrn gar nicht vernehmen können, weil sie noch nie zu innerer Stille gekommen sind, weil du so in einer Hektik bist, in einer solchen Hetze drin, dass du dich zu Tode rennst hier in der Bundesrepublik und viel verdient hast und richtig fett geworden bist. Aber unglücklich und dann tot da niederliegst und der Teufel grinst. Und der Herr hätte dich Heiden lassen rufen wollen, den du nicht kennst. Wisst ihr, ich spüre jedes Mal, wenn ich von diesen Dingen rede, meine menschliche Ohnmacht. Das muss euch der Heilige Geist verdolmetschen, was der Herr nun eigentlich sagen will durch sein Wort. Etwas ganz Neues. Suche dem Herrn, Vers 6, Jesaja 55, solange er zu finden ist, rufe ihn an, solange er nahe ist. Es ist noch etwas. Was steht denn von Elia? Was tat er denn, als er erkannte, in dieses stille, sanfte Sausen ist der Herr? Was tat er denn? Er vollzog eine ganz bestimmte Handlung. Da das Elia hörte, das stille, sanfte Sausen, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel. Verhüllt er sein Antlitz mit seinem Mantel. Wisst ihr, was das war? Da hat er angebetet. Da sehe ich nicht mehr den kühnen Elia stehen, der mächtige Gottesmann, der zwar vor den Menschen ein Adler war, aber vor seinem Gott war er jetzt ein Wurm. Das ist nämlich das Herrliche, wenn wir so still geworden sind, dann beginnen wir den Herrn gebührend zu loben. Wie steht es geschrieben, Psalm 65, Vers 2? Gott, man lobt dich in der Stille zu zieren und dir bezahlt man Gelübden. Nun seid doch einmal ehrlich, bitte. Es ist hohe Zeit, dass wir die Stunde der Wahrheit anbrechen lassen in unserem Leben. Seid doch einmal ehrlich. In all unserem frommen Gedue und Gerede sind wir alle mehr oder weniger besessen von einer krankhaften Geltungstrieb, Prestigedrang. Wir loben dem Herrn mit den Lippen, aber wir sind so super empfindlich, wenn wir nicht genügend anerkannt werden, nicht wahr? Wenn man nicht aufwartet mit ein lobendes Wort für dich. Woher kommt denn das? Weil du noch nicht stille geworden bist. Gott, man lobt dich, in der Stille zu ziehen, und dir bezahlt man Gelübde. Ja, wenn wir von einer solchen Stille vernehmen, die ein Mensch wieder ganz aufrichten kann, die einen Menschen wieder ganz neu macht, die die Resignation vertreibt, die Verzweiflung vertreibt, das Sterben wollen vertreibt, es sind so viele Kinder Gottes, die so gerne heimgehen wollen. Schon letztens noch einmal eine Schwester, die ich gut kenne, die sagte, ja, ich möchte heimgehen. Ich sage, es wird noch nicht heimgegangen, es wird noch nicht gestorben. Du hast noch einen großen Weg vor dir, du darfst dann nachher daheim sein. Was ist denn im Wesen, in Substanz diese Stille, wenn diese Stille so entscheidend ist, was ist sie denn? Genauso, wenn ich Material untersuche, aus was besteht dieses Buch, aus Papier und diese Kathedra aus Holz, aus was besteht denn die wunderbare Stille, die Gott dir jetzt schenken will, du hektischer Mensch? Wisst ihr, aus was sie besteht? Nun gut hör, was ich sage. Sie, diese Stille, besteht oder ist ein Ergebnis von der Gerechtigkeit Gottes. Sie wissen ja, all unsere Gerechtigkeit sind wie ein unflätig Kleid. Es gibt keine Gerechtigkeit für Gott. Es ist keiner gerecht, sagt die Bibel. Und damit nicht jemand meint, er sei eine Ausnahme, wird noch dahinter gesagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Aber Golgatha ist das Wunder. Da wurde Gottes Gerechtigkeit volles Genüge getan. Ich habe schon oft gesagt, und ich möchte es hier auch sagen in Nürnberg, es ist ein ganz großer Gefahr, dass wir Golgatha, dass wir das Kreuz, dass wir den Gekreuzigten als etwas Theoretisches betrachten und einfach Juristisches und sagen, ja nun gut, wir sind alle verdammt gewesen, aber Jesus kam und hat unsere Sünde auf sich genommen, somit sind wir jetzt gerecht für Gott. Aber meine Freunde, das war die ganze furchtbare, nackte Brutalität Satans, die Gott zwang, Kraft seiner Liebe, diesen Weg zu gehen. Ihr dürft nicht vergessen, dass der Satan ein intelligentes, hochintelligentes Wesen ist, als Lichtfürsten von Gott geschaffen. Und er wusste ganz genau, was er tat, als er den ersten Menschen verführte. Er wusste, wenn dieser Mensch sündigt, dann ist er ewig verloren, denn Gott ist gerecht. Und Gott ist heilig. Folglich kann der Mensch nicht mehr für Gott bestehen. Gott ist zwar auch Liebe, aber Gott kann seine Liebe an den Menschen nie erweisen. Sonst verleugnet er seine Gerechtigkeit. Aber nun das Wunder von Golgatha. Er hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist die Erfindung Gottes. Das heißt, als Jesus am Kreuze hing und der Weltsünde hinwegtrug, da erschrak die Hölle, denn da brach die Gerechtigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes durch. Seine Gerechtigkeit wurde volles Genüge getan, indem Jesus deine Sünde und meine Sünde hinweggetragen. Seine Heiligkeit wurde volles Genüge getan, indem der Schmach, der auf seinen Namen ruhte, ausgelöst wurde durch das Blut Jesu. Seine Liebe hatte nun freie Bahn durch den Sohn seiner Liebe, in dem er dich nun begegnen konnte und in Jesus Christus die Gerechtigkeit, die für ihn gilt, darbieten konnte. Und die Frucht davon? Nun schlagen Sie mal auf Jesaja 32, Vers 17. Und da haben wir genau, was diese Stille in Substanz ist. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und Sicherheit sein. Seht ihr, daraus lässt sich erklären, warum der Herr Jesus immer still war. Als er in deiner Blutlache dort stand, dorngekrönt, angespien, vor Pontius Pilatus und Pilatus wollte ihn wieder verhören. Und er sagte zu ihm, hörst du nicht, wie hat sie dich verklagen? Da heißt es, aber der Herr antwortete nicht auf ein Wort. Er gab ihm keine Antwort mehr. Als der Herr Jesus für den Hohepriester Kaiaphas stand, da hat er den Hohepriester nicht mehr geantwortet, als nur sein Selbstbekenntnis. Du sagst es, ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Als er vor Herodes stand und er hat ihn versucht und er hat er probiert, provoziert, dass er Wunder tun würde, da heißt es aber, Jesus gab keinen Laut von sich. Er war still wie ein Lamm vor, wie heißt es, vor seinen Scherer. Apostelgeschichte 8,32. Still wie ein Lamm. War das bloß Ergebenheit? Ihm geschah doch furchtbares Unrecht. Meine Freunde, wenn wir rein juristisch sehen nach Golgatha, dann ist das das größte Unrecht, was je auf der Welt geschehen ist. Dass man den Sohn Gottes, der Herr der Herrlichkeit, der nur Gutes getan hat, der Kranke geheilt, der Toten auferweckt, der Sünde vergeben, der Besessenen freigemacht hat, dass man diesen genommen hat und an dem Holz des Fluches gehängt. Ist das nicht eine schreiende Ungerechtigkeit? Aber in dieser schreienden Ungerechtigkeit manifestierte sich Gottes Gerechtigkeit. Ist euch das klar? Darum war er still. Vater, vergib es ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und nun kommt der Punkt. Es geschieht deshalb immer Gottes Gerechtigkeit, wenn uns Unrecht geschieht. Denn Unrecht in deinem Leben, das dir zugefügt wird, treibt uns in dem Vereinigung mit den Gerechten. Da werden wir still. Nun, wir leben in der Zeit, von der geschrieben ist, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Das hat der Herr Jesus gesagt. Aber wie mehr die Ungerechtigkeit überhand nimmt und wir unter der Ungerechtigkeit leiden und scheinbar, augenscheinlich Schaden erleiden, desto mehr wird Golgatha persönlich auf uns angewandt. Desto mehr sind wir in der Lage, stiller zu werden, denn ein ander wird für uns streiten. Jedes Unrecht, das von deinen Nachbarn, von deinen Vorgesetzten, von deinen Mitarbeitern, von deiner Oberin, von deiner Schwiegermutter oder von deiner Schwiegertochter, jedes Unrecht, das dir zugefügt wird, ist die Anwendung von Golgatha. Was wäre denn geschehen, wenn zum Beispiel Israel in 2. Mose 14, als sie auszogen aus Ägypten und sie waren da vor dem Schilfmeer, vor dem Roten Meer. Und die Ägypter kamen hinterher mit 600 Panzerwagen. Das könnt ihr lesen in 2. Mose 14. Was wäre geschehen, wenn dieses schwache Volk sich wieder die Ägypter gewandt hätte, um selbst zu streiten? Sie hätten resigniert, sie wären untergegangen. Eine schmähliche Niederlage wäre ihnen zuteil geworden. Aber was ruft der Herr durch Mose? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was die machtvolle Wirkung der Glaubensstillen. Ich habe erkannt, er ist es. Und dann müssen wir gar nicht mehr ängstlich sein in diese dämonisierte Endzeit. Dann werden wir durch die Wüste hindurch geführt. Wir können immer stille sein. Der Herr führt uns Schritt für Schritt, wie er damals Israel durch die Wüste hindurch geführt hat, 40 Jahre lang bis in Kanaan hinein. Wie hat er sie dann geführt? Das steht ja so schön da in 4. Mose 9. Ich muss euch das so mal lesen. Das für die Entschlusslosen, die nicht wissen, wie ihren Weg weitergehen wird für die nächste Zukunft. Und du denkst und du studierst und du hast schlaflose Nächte. Sei doch getrost. Wie steht es in 4. Mose 9? Vers 18. Nach dem Wort des Herrn zogen die Kinder Israel und nach seinem Wort lagen sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagen sie stille. Und wenn die Wolke viele Tage verzog auf der Wohnung, so taten die Kinder Israel nach dem Gebot des Herrn und zogen nicht. Und wenn es war, dass die Wolke auf der Wohnung nur etliche Tage blieb, so lagerte sie sich nach dem Wort des Herrn und zogen nach dem Wort des Herrn. Und wenn die Wolke da war, von Abend bis an den Morgen, und sich dann erhob, so zogen sie. Und wenn sie sich des Tages oder des Nachts erhob, so zogen sie auch. Immer unter der Führung des Herrn. Sonst blieben sie still und sie blieben still. Führungen sind wunderbar. Nun möchte ich fragen, heute Morgen, Bist du schon stiller geworden? Oh, mein Bruder und meine Schwester, ich kann dir sagen, mit großer Überzeugung, aufgrund des Wortes und aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, wir haben zwingende Gründe, dass wir stiller werden können, abgesehen von der Notwendigkeit für uns selbst. Denn erstens, der Prophet Habakkuk hat es schon gesagt, weshalb wir stiller werden können. Habakkuk 2, Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Die Tatsache, dass der Herr hier gegenwärtig ist und sich über uns lagert, soll uns stille machen in der Furcht Gottes. Die Tatsache, dass er auch ist in deinem Alltag, kann dir jetzt stille machen. Ich war deshalb bei der Herr Jesus betrübt, dass es bei den Jüngern so war, dass der Sturm und die hohen Wogen sie mehr beängstigte, als seine Gegenwart sie stille halten konnte. Meister, Meister, siehst du nicht, wie wir verderben? Matthäus 8, Vers 26. Und dann stand er auf und bestrafte Wind und Wogen, und es war eine große Stille, aber die Stille kam zu spät. Sie hätte eben stille sein sollen in dem Lärm der Bedrohung. Und ich kann dir noch etwas sagen, der Herr ist nicht nur, sondern er hat sich bereits aufgemacht. Wie steht es in dem Propheten Zacharja, Kapitel 2, alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Stätte. Das heißt, er ist unterwegs für dich, er ist wirksam für dich. Du, der du in der Misere drin bist, du, der du am Ende bist, der Herr arbeitet schon für dich. Du, der du meinst, ich bin von allem in Stich gelassen, sei stille, denn der Herr hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Stätte. Du, der du nicht mehr kannst, Jesus kommt bald wieder, glaub es doch. Jesaja 64, Vers 3 sagt, dass wir es von der Welt her nicht vernommen haben, dass ein Gott so wunderbar tätig ist für diejenigen, die auf ihn harren. Allerdings, und das ist die Kehrseite, das muss ich auch gesagt haben, allerdings, die stille gewordenen Leute sind die meist Einsamen und Angefochtenen. Denn nicht umsonst hat der Psalmist gesagt, im Psalm 35, Vers 20, denn sie trachten Schaden zu tun und suchen falsche Anklagen wider die Stillen im Lande. Es ist die Wahrheit, die dann wahr geworden ist in dir. Wenn du stille geworden bist, dann bist du wahr geworden vor Gott. Dann bist du mit Gott eins durch den Herrn Jesus Christus. Und dann stehst du kontra der Lüge. Lüge macht sich dann auf, wieder die Wahrheit. Und du kriegst Konflikte, die du gar nicht definieren kannst. Aber, dann erlebst du Kraft in deiner Schwachheit. Denn, so steht es geschrieben, in Jesaja 30, Vers 15, durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, würdet ihr stark sein. Der Prophet Elia, der so niedergeschlagen war, nach dem Erlebnis von Feuer vom Himmel, und das Land wurde gedrängt mit Regenströmen, derselbe Prophet, der dann zusammenbrach, weil er abstellte auf das Sichtbare und nicht mehr stille werden konnte, sondern rannte in eigener Kraft. Derselbe Prophet begegnet dem Herrn in der Stille und wird wieder neu aufgerichtet. Meine Freunde, ich muss euch etwas sagen. Des Herrn Tag ist nahe. Schrecklich für diese Welt. Herrlich für den Kinder Gottes. Die Propheten im Alten Testament, die diesen Tag des Herrn geschaut haben, die bekamen fast einen Herzanfall. Ich glaube, es ist der Prophet Jeremia, der griff sich nach dem Herzen und der rief, der schrie, mein Herz pocht mir in meinem Leibe, denn des Herrn Tag kommt, furchtbar. Machen wir uns keine Illusionen, des Herrn Tag ist nahe. Und nun sagt merkwürdigerweise der Prophet Zephania, in Zephania 1, Vers 7, seid still vor dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Mit anderen Worten, der Herr will die geheiligten Kinder Gottes hindurchbrechen und hindurchbringen durch die Gerichte, die über diese Erde kommen, zur Entrückung hin. Darum ringet danach dass ihr stille werdet. Vielleicht sagst du, ich kann nicht stille werden. Ich werde dir sagen, warum. Nicht von wegen deiner Überarbeitung. Das ist sekundär. Aber weil es zwischen Gott und deiner Seele nicht gut ist. Was machst du hier, Elia? Was hast du hier zu tun, Elia? Du bist geflüchtet aus dem Zentrum des Herrn. Elia erlebte Feuer vom Himmel, Wasserströme vom Himmel. Dann brach er zusammen, weil er sich nicht mehr auf den Herrn, sondern auf die Kraft des Herrn stützte. Dann hat der Herr ihn wieder aufgerichtet in der Stille. Und nachher kam wieder Feuer vom Himmel durch den Propheten Elia. Und Gott hat ihn noch mächtig gebraucht bis zu seiner Entrückung. Er hatte noch einen großen Weg für sich. Ich bin überzeugt, dass der Herr dich mächtig und wunderbar gebrauchen will, wenn du dich in die Stille führen lässt und ans Licht kommst. Mit allem, was dich nicht stillen werden lassen will. Wer Ohren hat, der hören, was der Geist die Gemeinde sagt, denn das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünden. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Wir danken dir, Vater, im Namen des Herrn Jesu. Wir danken dir für dein lebendiges Wort, das nichts denn Wahrheit ist. Und wir können uns diesem Wort nicht entziehen, Herr. Hier sitzen viele Kinder Gottes, die einst Herrliches erlebten. Feuer vom Himmel, Wasserströme des Segens vom Himmel und nun resignieren sie. Aber du trittst gerade solchen entgegen. Und führst sie bis in deiner Gegenwart hinein und sagst, was machst du hier, Elia, was hast du hier zu tun? Herr, das Bekenntnis muss kommen, ich habe geeifert. Aber du sprichst, ich habe noch 7000 in Israel, die ihr Knie nicht gebeugt haben für den Baal. Mache dich auf, werde Licht. Du wirst etwas ganz wunderbar Neues schaffen. In vielen Herzen in diesem Augenblick. Herr, gib, dass sie jetzt Gnade haben, dir die Antwort zu geben und ihr Angesicht zu verhüllen und anzubeten. Und währenddem wir so still sind vor dem Herrn, bitte ich dich, dass du jetzt so verborgen, wie du da sitzt, es ihm sagst, deine ganze Enttäuschung, deine ganze Resignation, dass du ihm dein schnöder Unglauben bekennst und ihm bittest, vergib mir, Herr. Sag es stille, dass nur er es hört. Vergib mir, Herr. Wasche mich rein durch dein Blut. Ich will stille werden. Rede du, Herr, deine Knecht, deine Magd hört. Hast du es gesagt? Dann danke ihm jetzt für die reinigende Kraft seines Blutes. Sage ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich gereinigt hast durch dein kostbares Blut. Ich will den großen Weg, den ich noch vor mir habe, gehen, bis dass ich entrückt werde. Und wer das jetzt von ganzem Herzen in Herzenshingabe mitgebetet hat, der erhebe seine rechte Hand. Herr Jesus, sehe du diese Hände, die dir entgegengestreckt sind. Stärke sie mit Himmelsbrot. Mache du aus ihnen Menschen, Männer und Frauen der Erweckung, bis dass du kommst. Amen.
Still, das Herr ist mein Fliehen.
Sie hörten soeben eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema »Die Macht der Stille«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!